The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 26. Februar. Die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Diese Botschaft sendete die CDU einen Tag nach der Bundestagswahl über die Kanäle der sozialen Medien. Die künftige Regierungspartei, sie klingt so anders als der noch regierende Kanzler.
Putin darf seinen Krieg nicht gewinnen.
Hier geht es um mehr als nur Semantisches, denn hinter der Semantik stehen unterschiedliche politische Ableitungen. Und die von der CDU gewählte Formulierung ins Konkrete übersetzt bedeutet mehr und weitreichendere Unterstützung der Ukraine. Die Christdemokraten haben diese Botschaft an dem Tag gesendet, an dem sich der russische Überfall auf die Ukraine zum dritten Mal jährte. Und dem Tag, an dem Friedrich Merz sich erstmals offen zeigte für verteidigungspolitische Ausgaben, eine Reform der Schuldenbremse oder ein weiteres Sondervermögen auf den Weg zu bringen. Und zwar mit dem alten Bundestag. Denn dort würde die nötige Zweidrittelmehrheit zustande kommen. Im künftigen Parlament wäre das nicht der Fall.
Wir können entscheiden, ob wir entscheiden sollen oder entscheiden müssen. Darüber werde ich dann mit den Parteien sprechen, die jetzt noch im Deutschen Bundestag mit dem bestehenden Mandat ausgestattet sind. Das ist die SPD, das sind die Grünen, das ist auch die FDP. Aber noch einmal, ich will darüber nicht öffentlich spekulieren. Ich möchte das gerne diesen Gesprächen vorbehalten.
So Friedrich Merz am Montag. Am Dienstag aber klang er dann so.
Es ist in der naheliegenden Zukunft ausgeschlossen, dass wir die Schuldenbremse reformieren. Das ist, wenn es überhaupt stattfindet, eine ziemlich umfangreiche, schwierige Arbeit, die da zu leisten ist.
Eine klare Absage also in Sachen Schuldenbremse. Was ein Sondervermögen allerdings angeht, da ließ sich Merz alles offen.
Ich lese das auch, dass über das Sondervermögen bereits spekuliert wird. Wir sprechen miteinander, aber es ist viel zu früh, darüber jetzt schon etwas zu sagen. Ich sehe es im Augenblick als schwierig an, aber wie gesagt, es gibt Gespräche, mehr kann ich dazu im Augenblick nicht sagen.
Hintergrund ist ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Union und SPD verhandelten über ein weiteres Sondervermögen für die Bundeswehr in Höhe von 200 Milliarden Euro. Aber war die Union nicht im Wahlkampf die anti-neue Schuldenpartei? Ist nicht Sicherheit, sowohl innere als auch äußere, eine Kernaufgabe des Staates und muss deshalb aus dem regulären Haushalt finanzierbar sein? Und widerspricht es nicht der demokratischen Hygiene, mit den parlamentarischen Mehrheiten von gestern Staat für die Zukunft zu machen, nur weil im neuen Parlament die nötigen Mehrheiten nicht mehr zu holen sind? All diese kritischen Fragen sind berechtigt. Und dennoch, auf die Zeitenwende, die mit Putins Angriff auf die Ukraine eingesetzt hat, folgt mit der Ansage der US-Regierung, sich nicht mehr für Europas Sicherheit verantwortlich zu fühlen, ein Epochenbruch. Für die künftige Bundesregierung bedeutet das, ihre Priorität auf die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und Europas legen zu müssen. Und damit auch auf die Unterstützung der Ukraine. Nur allein mit dem politischen Willen ist es nicht getan. Es braucht auch die finanziellen Mittel. Und die lassen sich kurzfristig nicht aus dem Haushalt zusammensparen. Schon jetzt ist klar, dass ab 2028 im Wehretat rund 30 Milliarden Euro fehlen werden, um das NATO-2%-Ziel zu erfüllen. Das aber wird wohl im Sommer auf dem NATO-Gipfel erhöht werden. Von 3% und mehr ist die Rede. Und was den Zustand der Bundeswehr angeht, lässt sich der beispielhaft am Panzerbataillon 203 in Augustdorf erzählen. Von dort gingen im März 2023 18 Leopardpanzer an die Ukraine. Und seitdem steht das Bataillon ohne Gerät da. Neue Panzer kommen erst ab diesem Jahr. Natürlich, ein Sondervermögen von 200 Milliarden Euro entbindet eine künftige Regierung nicht, in den kommenden Jahren Kürzungen im Haushalt zugunsten des Wehretats vorzunehmen. Um es an zwei Zahlen deutlich zu machen. Im Vergleich zu den 1980er Jahren hat sich der Anteil der Verteidigungsausgaben am Bundeshaushalt von rund 20% auf etwa 10% halbiert. Und gleichzeitig ist der Anteil der Sozialausgaben am Haushalt von 35% auf mehr als 50% gestiegen. Das wird in Zukunft nicht so bleiben können. In der gegenwärtigen Lage aber müssen Union und SPD jetzt entscheiden, was für eine mögliche gemeinsame Regierung die größere Bürde ist. Ein Sondervermögen mit dem alten Bundestag zu beschließen und damit den Populisten von links und rechts außen Stoff zu liefern oder die Verteidigungsausgaben in Koalitionsgesprächen zu verhandeln, die auch ohne diesen Posten von beiden Seiten schmerzhafte Zugeständnisse verlangen werden. Wenn die Union es ernst meint, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen muss und wenn die SPD wirklich der Überzeugung ist, dass die Freiheit Europas in Kiew verteidigt wird, dann, ja, dann ist die Antwort klar. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview spreche ich mit Johannes Vogel über die Zukunft der FDP.
Die FDP darf weder Ampel sein noch Anhängsel der Union. Sie sollte sich überhaupt keinem Lager zuordnen, sondern sie muss was Drittes, Eigenständiges, Eigenes sein.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt die sinkenden Tesla-Verkaufszahlen in Europa. Außerdem ehren wir einen heldenhaften Bodyguard der Zeitgeschichte und hören von einem Album, bei dem man gar nichts wirklich hören kann. Nach dieser Wahl gibt es einige Scherben zusammenzukehren. Das BSW zum Beispiel will das Wahlergebnis juristisch prüfen lassen, um doch noch über die 5%-Hürde zu kommen. Bei der FDP aber ist der Rausflug aus dem Bundestag bittere Gewissheit. An den 4,33% ist nichts zu rütteln. Die Fraktion wird jetzt liquidiert. Was bedeutet das für die Freien Demokraten? Ein Neuanfang, ein neues Konzept, eine neue Führung? Fest steht, Christian Lindner tritt als Parteivorsitzender nicht mehr an und zieht sich aus der Politik zurück. Das gab er auf einer Pressekonferenz gemeinsam mit dem noch FDP-Generalsekretär Marco Buschmann bekannt.
Wir sind die Partei der Eigenverantwortung und deshalb suchen wir auch nicht die Schuld für unser Wahlergebnis bei anderen, sondern werden in einer neuen Parteiführung dann uns selbst neu aufstellen, um an alte Erfolge anknüpfen zu können.
Wer kommt jetzt? Wolfgang Kubicki, Marie-Agnes Strack-Zimmermann oder wird es doch ein neues Gesicht an der Spitze der Partei geben? All das habe ich mit dem FDP-Politiker Johannes Vogel besprochen. Er hat eine lange Geschichte in der Partei. Vom Bundesvorsitzenden der jungen Liberalen in den frühen 2000ern bis zum stellvertretenden Vorsitzenden der FDP und parlamentarischen Geschäftsführer seiner Bundestagsfraktion. Seine Sicht auf die Liberalen als APO-Partei, die hören wir jetzt. Guten Morgen, Herr Vogel.
Guten Morgen.
Herr Vogel, wie geht's Ihnen?
gemischt, ehrlicherweise ist das natürlich einfach ein krasser Schlag. So, und ich glaube an diese Partei und verbringe sehr viel Zeit meines Lebens schon in ihr und mit ihr und für sie. Und das natürlich einfach, also ne, aus dem Bundestag fliegen ist ein krasser Schlag in die Magengrube, ist eine krasse Niederlage und das fühlt man sehr. Und auf der anderen Seite blicke ich auf eine politische Konstellation und eine Weltlage, wo ich sage, liberale Partei, wenn es sie nicht gäbe, müsste man sie jetzt erfinden. Und das wiederum lässt mich zuversichtlich sein, dass das klappen wird, diese Partei auch wieder aufzurichten.
Im Moment ist der Weg allerdings das Liquidieren einer Fraktion. Und aus Ihrer Partei ist zu hören, Herr Vogel, Sie würden die Aufgabe jetzt übernehmen, diese Fraktion zu liquidieren. Ist dem so?
Nein, die Frage, wie wir die Fraktionen organisatorisch abwickeln, damit dann, wie wir es ja schon einmal gemacht haben, eine nächste für die FDP zurückkehren kann im Bundestag, das klären wir im Laufe dieser Woche, wer da genau welche Aufgabe nimmt. Da ist noch keine Entscheidung gefallen.
Könnten Sie sich vorstellen, da eine Aufgabe zu übernehmen?
Ich bin jetzt ja erstmal in der Situation, dass ich Gespräche führen werde und Gedanken mache, was mache ich jetzt beruflich als nächstes? Und so wird es vielen Kolleginnen und Kollegen gehen. Und dann, glaube ich, wird man gucken, wer den zeitlichen Raum hat, wo das am besten vereinbar ist, um da welche Rolle zu übernehmen. Aber da werden wir eine gute Lösung finden, da mache ich mir gar keine Sorgen. Da werden die nächsten Tage und Wochen Klarheit bringen.
Herr Vogel, es ist ja nicht das erste Mal, dass Sie miterleben, dass die FDP aus dem Bundestag fliegt. Sie waren auch 2013 dabei. Und die Parallele zu damals ist, dass die Liberalen ebenfalls aus der Wahl nach einer Regierungsbeteiligung die 5%-Hürde nicht erreicht haben. Warum tut der FDP das Regieren offensichtlich nicht gut?
Das ist ganz sicher eine Frage, die wir als FDP beantworten müssen, wo wir strategisch noch arbeiten werden müssen. Denn ich glaube, vieles ist nach der Erneuerung 2013, 2014 richtig angegangen worden. Die Frage ist, sind wir all dem dann in den letzten Jahren noch ausreichend gerecht geworden? Aber diese Frage, da haben wir offenbar ein strukturelles Problem. Es gibt ganz viele Punkte, die in sich schlüssig sind, warum die Ampelkoalition wirklich zum Gegenteil dessen geworden war, was notwendig ist fürs Land, und ganz viele Spezifika der letzten Legislaturperiode. Aber in der Tat, ich glaube, die FDP muss sich fragen, warum hat sie es noch nicht geschafft und wie schafft sie es, dass sie in der Milieuverankerung bei den Stammwählern so stark wird, dass selbst wenn ganz viel schief geht und es ganz viel Kritik gibt und dann ganz viel Wind ins Gesicht weht, dass einen immer genug Leute tragen, dass es locker für 5% reicht. Andere Parteien, die mal ähnlich groß waren wie wir in den 90ern, haben für ihre Wähler, für ihre Milieus das geschafft, den Schritt in Richtung mittelgroße Parteien zu gehen, die dann immer sicher über 5 sind. Und ich sehe in dieser Gesellschaft den Raum auch für eine moderne liberale Partei. Das ist ja völlig klar. Aber den Schritt muss die FDP noch gehen. Das muss eine Aufgabe für die nächste Phase sein.
Lassen Sie uns nochmal beim Regieren bleiben. Diesmal war es natürlich unter erschwerten Bedingungen. 2 linke Parteien, die FDP hat sich da ja als Korrektiv verstanden, später dann aber eher als Opposition zur eigenen Regierung. Aber 2013, das haben Sie ja auch miterlebt, oder von 2009 bis 2013, Schwarz-Gelb, die Wunschkoalition. Und auch trotzdem da endete es mit Gurkentruppe und einer Koalitionsatmosphäre, die alles andere als harmonisch gewesen ist. Haben Sie da eine Erklärung für, warum das so ist?
Also ich glaube erstens, die FDP darf weder Ampel sein noch Anhängsel der Union. Sie sollte sich überhaupt keinem Lager zuordnen, sondern sie muss was Drittes, Eigenständiges, Eigenes sein. Und zweitens glaube ich, dass in dieser Legislatur wir schon auch in so einer doppelten Zangenbewegung waren. Einerseits war die Ampelkoalition offensichtlich nicht in der Lage, die nötigen Reformen auf den Weg zu bringen, die das Land braucht. Aus unserer Überzeugung, ich glaube, aus objektiver Lage. Also ne, wir hatten einen Reformstau in der ganzen Dekade der 10er Jahre. Die Methode Merkels, Fahren auf Sicht, führt zu Fahren auf Verschleiß. Kein rechtzeitiges Angehen der großen Reformaufgaben, kein Denken in Jahrzehnten. Und es wäre die Aufgabe der Ampel gewesen, jeder Regierung, und die Koalition war eben in Verantwortung, das zu ändern. Und das hat sie nicht geschafft, weil, Sie haben es gerade gesagt, 2 linke Parteien, wirtschaftspolitisch die Vorstellungen lagen einfach zu weit auseinander. Und ich glaube, dann waren wir sehr stark auch in Abwehrkämpfen, in Verhindern, in Erklären, warum der andere falsch ist und Fehler macht. Und damit haben wir gar nicht mehr alle 3 Parteien. Und für die FDP ist es besonders problematisch, weil wir dann zu wenig Energie hatten für das Ausstrahlen, wie es denn nach vorne geht. Die entwickeln der nächsten spannenden Idee, den nächsten coolen Konzept, was über die Zeit hinaus reicht. Und das haben die Wähler dann auch zu wenig in uns gesehen. Und haben wir dann nicht mehr offenbar in das Wahrnehmungsbild der FDP bekommen. Also ich glaube, so eine doppelte Falle einer Koalition, die der Lage nicht gerecht wurde.
Zum Ende der Koalition hat die FDP ja dann ein Wirtschaftswendepapier vorgelegt, wo sie einen klaren Reformkurs für Deutschland vorgegeben hat und hat dieses Papier zur Bedingung einer Fortsetzung der Koalition gemacht. Als es dann tatsächlich zum Ampelaus kam, aber hat sich die FDP plötzlich als Opfer des Kanzlers Olaf Scholz inszeniert und ihr Parteichef Christian Lindner hat Scholz vorgeworfen, einen kalkulierten Koalitionsbruch begangen zu haben. Warum hat die FDP nicht den Mut gehabt zu sagen, ja, wir haben diese Koalition zur Disposition gestellt, weil wir Inhalte haben, die wir als richtig für dieses Land erachten und die anderen Parteien nicht bereit waren, sie mitzugehen, sondern warum dann der Opfergestus?
Ich glaube, dass das eine sehr berechtigte Frage ist und betont, was man vielleicht anfangen muss, als Lehre zu ziehen. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, in der Rückschau muss man doch sogar sagen, die Analyse, das Nötige an einem Agendamoment, an Reformen, die die objektiven Herausforderungen angehen, die dieses Land wieder stark machen, was die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen angeht. Auch mit allem übrigens, was dazugehört. Soziale Sicherungssysteme, die uns nicht bei den Abgaben die Haare vom Kopf fressen, sondern auf Dauer funktionieren und.
Und warum dann der Opfergestus am Ende?
Gute Frage, müssen wir drüber reden, wie diese war. Es war ja beides. Es war ja das Verhandeln über das Wirtschaftspapier und dann das Handeln des Kanzlers, der dann ja selber das mit der Frage Schuldenbremse und der Erpressung hochgezogen hat. Das, glaube ich, gehört zur Wahrheit ja hier schon dazu. Man ist ja nicht alleine als Akteur unterwegs. Aber irgendwas muss da ja auch sein, was die FDP und nicht nur eins wahrscheinlich hätte besser machen müssen, weil wir haben eine schwere Wahlniederlage hingenommen und die FDP ist wieder außerparlamentarische Opposition. Und wenn man als Partei der Eigenverantwortung sich dann nicht fragt, was hast du denn an Verantwortung dafür, das wäre ja auch völlig falsche Herangehensweise.
Ihr Parteikollege Wolfgang Kubicki ist in der Fehleranalyse schon einen Schritt weiter. Für ihn war das Schlimmste, was man tun konnte, den Eindruck zu vermitteln, die Partei sei nicht geschlossen. Und er bezog sich mit dieser Aussage auf das Abstimmungsverhalten eines Teils der FDP-Fraktion beim Zustrombegrenzungsgesetz, wo einige Mitglieder Ihrer Fraktion nicht mitgemacht haben, unter anderem Sie. Was sagen Sie zu der Fehleranalyse von Wolfgang Kubicki?
Erstens war das ja wirklich eine objektiv schwierige Lage und eine Gewissensentscheidung vieler Kolleginnen und Kollegen. Und da ging es ja nicht um die Sache in der Migrationspolitik, sondern um die Frage, macht man das erste Mal ein Gesetz, was nur mit Zustimmung der AfD zustande kommt, mit, war ja ein Antrag der, oder ein Gesetzentwurf der Union. Aber zweitens sieht man ja schon mit Blick auf die Umfragen, wir waren vor dieser Woche bei 4%, wir waren danach bei 4%. Danach ist es ein bisschen hochgegangen in Richtung 5. Es hat dann nicht gereicht, aber wir waren schon sehr lange bei 4%. Seit Monaten, seit dem Sommer übrigens, um genau zu sein. Deswegen spricht für meine Analyse, dass da vielleicht dann der Punkt war, wo die Leute das Gefühl hatten, diese Koalition wird der Lage nicht gerecht, die kriegt hier Reformen nicht hin. Also offensichtlich war das kein entscheidender Faktor für die Wahlkampfentwicklung. Das sieht man ja schon an den Umfragen.
Jetzt hat Ihr Parteichef Christian Lindner seinen Rückzug aus der Politik erklärt, Generalsekretär Marco Buschmann ebenfalls. Marco Buschmann hat gesagt, es müsse jetzt Zeit und Platz sein für neue, frische Köpfe. Bisher haben sich allerdings nur Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Wolfgang Kubicki ins Rennen gebracht, die Partei zu führen. Bedeutet die Neuaufstellung der FDP eine Mission Silberlocke?
Wir wissen ja noch nicht, wie die Kandidatenlage ist. Ich persönlich wurde das ja auch gefragt und habe klar gesagt, ich mache ja beruflich jetzt nicht mehr Politik, ich habe kein Mandat und deshalb stehe ich für die Spitze der Partei nicht zur Verfügung. Und nach meiner Kenntnis gibt es viele Kolleginnen und Kollegen, die jetzt drüber nachdenken, das ist ja auch richtig, die in einer anderen persönlichen Situation sind. Und das muss ich jetzt erstmal sortieren und dann kann ich persönlich es auch kommentieren. Bisher gibt es ja noch keine erklärten Kandidaturen.
Herr Vogel, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Gerne. Danke für die Einladung.
Dies ist tatsächlich die letzte Patrone der Demokratie.
Wir in Deutschland können uns glücklich schätzen, dass Demokratie und Freiheit bei uns fest verankert sind.
Schützen wir das, was wir lieben, schützen wir unsere Demokratie. Vielen Dank.
Politiker beschwören gerne die Demokratie und das ist ja nie verkehrt. Aber Demokratie muss nicht nur beschworen, sondern sie muss gelebt und gefeiert werden. Celebrating Democracy ist auch das Motto unserer Tour durch Deutschland, präsentiert von der Brost Stiftung. The Pioneer kommt zu Ihnen in Ihre Stadt, live auf die Bühne und wir bringen mit eine Live-Aufführung unseres Journalismus. Diesen Podcast hier, den Sie gerade hören, das The Pioneer Briefing und auch den achten Tag unseren Kulturpodcast mit Alef Doğan. Informativ, unterhaltsam und immer zuversichtlich. Gabor Steingart ist mit dabei, Jörg Thaddäus, Chelsea Speaker. Wir diskutieren und sprechen mit Ihnen und vielen spannenden Gästen, darunter Sigmar Gabriel, Jan-Josef Liefers, Frank Schätzing und. Begleitet wird das Ganze von der Pioneer Live Band. Wir touren durch Städte wie Berlin, Hamburg, München. Und los geht es am 26. März in Köln. Sichern Sie sich jetzt Tickets ab 39 Euro. Wir freuen uns auf Sie. Celebrating Democracy. Infos und Tickets finden Sie unter dem Link in den Shownotes oder unter tour.thepioneer.de.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
das weiß keine besser als unsere Frau an der Wall Street, Börsenreporterin Anne Schwedt. Und damit ab nach New York und einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar.
Anne, der reichste Mann der Welt und Trumps rechte Hand, Elon Musk, bleibt in den Schlagzeilen. Und ihm scheint es ja scheinbar ganz gut zu gefallen, an der Spitze der US-Regierung mitzumischen. Doch in Europa sieht es anders für ihn aus, vor allem bei seinem E-Auto-Unternehmen. Die Verkaufszahlen von Tesla sind hier rückläufig. Anne, wie kommt das?
Ja, genau. In Europa sind die Verkäufe von Tesla-Fahrzeugen im Januar um 45% gesunken im Vergleich zum Vorjahr. Der Marktanteil von Tesla fiel dadurch von 1,8 auf jetzt 1%. Und als Gründe werden von Experten tatsächlich Musks Verhaltensweisen genannt. Also weniger die Zufriedenheit der Kunden mit den Fahrzeugen, sondern Musks Image in Europa. Darunter zum Beispiel, dass Musk sich immer mehr in die europäische Politik einmischt, aber auch, dass er offen die rechtspopulistische AfD in Deutschland unterstützt und sich kritisch gegenüber anderen europäischen Politikern geäußert hat. Und das Ganze eigentlich vor dem Hintergrund, dass der Gesamtmarkt für Elektrofahrzeuge in Europa wächst, um zuletzt 37%. Der Marktanteil von Elektrofahrzeugen stieg auf 15% des Gesamtautomarkts. Andere Hersteller, insbesondere zum Beispiel die chinesische Konkurrenz BYD, konnten Zuwächse verzeichnen. Tesla erreicht in Deutschland mit seinen verkauften Fahrzeugen aber den niedrigsten Stand seit Juli 2021. In Frankreich fielen die Verkäufe um 63% und in Großbritannien wurde Tesla zum ersten Mal von BYD überholt. Also sieht man sehr deutlich, Musk macht sich in Europa aktuell extrem unbeliebt.
Und Anne, dann hat die amerikanische Baumarktkette Home Depot neulich ihre Quartalszahlen vorgelegt. Sag uns, wie geht es dem Unternehmen?
Sehr gut, Dagmar. Home Depot konnte die Umsatzerwartungen der Wall Street übertreffen und das trotz einer gedämpften Nachfrage nach größeren Renovierungsprojekten wegen hoher Zinsen und Hauspreise. Der Umsatz stieg um 14% und auch der Ausblick wurde nach oben angepasst. Aktuell ist der Wohnungsmarkt eher eingefroren, weil die Hypothekenzinsen ja so hoch sind. Kunden zögern außerdem bei größeren Projekten wie Küchen- oder Bodenrenovierungen. Home Depot erwartet aber, dass sich Verbraucher so langsam an die höheren Zinsen gewöhnen und Projekte nicht weiter aufschieben werden. Die Baumarktkette will sich jetzt außerdem auch mehr auf Wachstumsbereiche wie E-Commerce und Expansion konzentrieren. Die Anleger freuten sich über die Zahlen. Die Home Depot-Aktie stieg um 2,8%.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass ein Mann zum Helden wurde und trotzdem daran zerbrach, weil kein Orden der Welt Schuldgefühle heilen kann. Es ist der 22. November 1963 in Dallas, Texas. Drei Schüsse fallen, Panik, Schreie. Die Welt hält den Atem an. Der damalige US-Präsident John F. Kennedy wird in seiner Präsidentenlimousine auf dem Weg zu einer Rede angeschossen.
Good evening. The essential facts are these. President Kennedy was murdered in Dallas, Texas.
Es ist wohl eine der berühmtesten, wenn auch tragischsten Momente der US-Geschichte. Und mittendrin ebenfalls Clint Hill, damals Secret Service Agent. Er springt vom Begleitfahrzeug hinten auf die fahrende Präsidentenlimousine auf, versucht Jacqueline Kennedy und den Präsidenten mit seinem eigenen Körper zu schützen. Doch zu spät. Der Präsident ist zu diesem Zeitpunkt schon tot. Clint Hill bekommt für seinen Einsatz im Moment des Attentats viele Auszeichnungen, eine Beförderung. Aber was er nicht bekommt, das ist Seelenfrieden.
There's that feeling in my gut that I should have gotten there in time. I should have been able to get up there and I should have taken that third shot myself.
You should have taken the bullet for the president.
That's what I think.
That was your job.
That's exactly it. That was my job. That's why I have that sense of guilt.
In einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin 60 Minutes erzählt er Jahrzehnte später, dass er seither Schuldgefühle hat. Wenn er doch nur schneller gewesen wäre, hätte er den Präsidenten retten können? War er zu langsam? Es lässt ihn einfach nicht los. Diese Fragen begleiten ihn ein Leben lang. Nagende Fragen. Und jetzt? Jetzt ist Clint Hill gegangen. Er starb im Alter von 93 Jahren. Und heute erinnern wir an diesen Helden, auch wenn er sich selbst nie als einen solchen sah. Der französische Schriftsteller Romain Rolland hat mal gesagt, ein Held ist einer, der tut, was er kann. Die anderen tun es nicht. Clint Hill hat getan, was er tun konnte. Und Dagmar, was hat dich heute überrascht? Dass künstliche Intelligenz in Großbritannien jetzt Musik einfach legal klauen darf. So sehen es zumindest große Künstler. Auf der Insel sollen die Urheberrechte auf Musik geändert werden können. Das hat die Regierung beschlossen. Dabei soll es KI-Unternehmen möglich gemacht werden, kostenlosen Zugriff auf künstlerische Werke zu haben, um mit ihnen ihre KI zu trainieren. Dies ist alles Teil der großen KI-Mission von Premier Keir Starmer. Dem Großteil der britischen Künstler allerdings gefällt diese Mission nicht. Denn sie, die über das Urheberrecht verfügen, werden nicht entschädigt, wenn ihre Musik von der KI verwurstelt wird. Jetzt haben sich Musiker zum Protest zusammengeschlossen, angeführt von Cat Stevens, dem Mann, der schon berühmt war, als die Welt noch analog und in Ordnung war. It's not time to make a change, just relax. Take it easy, you're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Stevens, der in den 70ern mit Songs wie Morning Has Broken Kult wurde, ist heute 76 Jahre alt und eigentlich in Musikerrente. Nach 100 Millionen Tonträgern ist ja auch mal gut. Aber für seinen Protest gegen das neue KI-Musikgesetz wird er jetzt nochmal aktiv. Und ein Partner in Crime hat Stevens unter anderem in Stars wie Kate Bush gefunden. Die Frau, die mit Songs wie Running Up That Hill berühmt wurde. Diese Kate Bush und dieser Cat Stevens haben gemeinsam mit vielen anderen britischen Künstlern ein Protestalbum herausgebracht. Is This What We Want? Zu Deutsch, ist es das, was wir wollen? Wir hören mal rein in die neue Platte. Sie merken, das Album hat einen Clou. Es enthält nämlich nur die Atmosphäre leerer Aufnahmestudios. Es ist also ein Album der Stille bzw. der Melodielosigkeit. Die Songtitel auf dem Album ergeben hintereinander gelesen den Satz: Die britische Regierung darf nicht den Diebstahl von Musik zugunsten von KI-Unternehmen legalisieren. Damit ist die Botschaft klar. Für den Fortschritt soll nicht die Musik der Künstler kostenlos verramscht werden. Kreative Ideen und das von analogen Menschen. Der KI wäre das vielleicht gar nicht eingefallen. Diese Auseinandersetzung zwischen Mensch und Maschine läuft also nicht wie im Science-Fiction-Film ab mit viel Geballer und Raumschiffen, sondern mit Stille und mit dem, was KI niemals haben wird: Gefühl. Und große Gefühle kann gerade einer wie Cat Stevens doch wie kaum ein anderer. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld. Sweet the rains new fall, sunlit from heaven. Like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of garden sprung in completeness where his feet pass.
Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day.